If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Petit Fou zum Thema Goofy erzählt vom Krieg. Naja, oder eher gesagt, so das Scheindorf, die komische Nachtscheinanlage in Fellbad. Ich habe ja längste Zeit meines Lebens in Fellbad gewohnt. Fellbad, wer es nicht kennt, ist auch herzlich unspektakulär. Das ist eine Stadt, rund 80.000 Einwohner, 15 Kilometer, 20 Kilometer vor Fellbad, vor Essen. Und ja, die ist halt so unspektakulär, dass das Einzige, was man darüber irgendwie Tolles erzählen kann, ist, dass da die Schlüssel von VW gemacht werden, genauso wie viele andere Schlüssel und Autozubehörteile. Aber sonst ist die Stadt eigentlich super unspannend. Super unspannend, bis auf die Geschichte vom Scheindorf. Die ist in den letzten Jahren ein bisschen bekannter geworden, nachdem da ein paar ja, Hobby-Historiker sich näher mit befasst haben, weil es gab da immer so komische Geschichten, aber so richtig was bekannt darüber war nicht. Und deswegen möchte ich diese doch total witzige Sache mal ein bisschen erklären. Wer sich jetzt wundert über das Thema, ja, das hatten wir letztes Jahr schon mal. Das war der tatsächlich letzte Petit Fou, das in Präsenz stattgefunden hat, Mitte März letzten Jahres. Damals auch schon mit deutlich dezimierter Besucheranzahl. Deswegen möchte ich es gerne einfach mal wiederholen und auch aufzeichnen, damit Leute das mitbekommen. Ja, dazu erzähle ich mal ein bisschen etwas zum Thema Essen. Ja, wir sind ja der Chaos Computer Club in Essen. Und ja, Essen ist die Kanonenstadt. Hier ein Essener Gruß, eine alte Postkarte aus den Zeiten des Ersten Weltkrieges. Gruß aus Essen mit schönen Kanonen und Projektilen. Ja, bekannt im ganzen Land. Die Brummer werden wir genannt. Ja, in Essen gemacht bei den Kruppschen Gussstahlwerken. Und davon gibt es einige, zum Beispiel auch so eine Postkarte. Gruß aus der Kanonenstadt Essen. Hier auch nochmal Kanonenstadt. Und da sehen wir Häuser, die wir teilweise noch kennen. Und ja, wir sehen eine große Fabrik, Mengen, mit denen eine Menge Arbeitern, die halt große Geschütze machen. Zum Beispiel hier an der linken Seite solche Kanonentürme, die zum Beispiel auf Schiffen drauf sind. Oder hier an der rechten Seite noch eine Kanonenwerkstatt. Und typische Industriegebäude. Ja, Essen ist ja Industriestadt. Wir sind im Herzen des Ruhrgebietes. Uns zeichnet jede Menge Schwerindustrie aus, die natürlich jetzt nach und nach verschwindet. Und ja, mit Teil von Essen, der Essener Geschichte ist auch Krupp. Und die sind groß geworden dadurch, dass sie Rüstungsgüter produziert haben, insbesondere Kanonen. Und das das führt auch zu der folgenden Geschichte. Denn, ja, wenn wir uns Essen anschauen, so ein Bild, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, das ist am Limbecker Platz. Und da sehen wir an der linken Seite Parkhaus vom Kolosseum Theater, rechte Seite das Parkhaus vom IKEA. Und das sind alles alte Gebäude von ThyssenKrupp. Und ja, früher war dort die Kruppsche Gussstahlfabrik. Ein Riesenkomplex, wo halt Stahlprodukte produziert wurden und insbesondere Rüstungsgüter zu Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und wenn wir uns hier mal anschauen, hier vorne sehen wir den Limbecker Platz und da hinten dann dran liegend diese großen Gussstahlwerke, die jetzt alle weg sind. Übrig ist noch ein kleines, also neben brachigen Gebäude, noch die neue ThyssenKrupp Hauptzentrale, aber sonst ist davon alles verschwunden. Und so sah es damals aus. Ein Foto von genau dieser Gussstahlfabrik. Da sehen wir also typische Industriebauten, Schornsteine, Bahnanlagen, wo Sachen durch die Gegend gefahren werden. Und ja, dort werden dann unter anderem so Rüstungsgüter gebaut. Und ja, Rüstungsgüter waren wichtig im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein Foto von genau dieser Gussstahlfabrik nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sehen, sie ist ziemlich kaputt. Und ja, das war halt auch damals das, ein Ziel von den Alliierten, die halt Bombenangriffe geflogen sind und versucht haben, kriegswichtige Produktionen zu unterbinden und dann und entsprechend bombardiert haben, versucht haben zu bombardieren. Und die Gegenseite hat dann Luftverteidigung gebaut und versucht, Flugzeuge abzuschießen, entweder mit Jagdflugzeugen oder mit Flakgeschützen, und versucht, die solche Rüstungsproduktion zu tarnen, irgendwie auch zu verlagern, indem man sie halt nicht irgendwie zentral, wie zwar wie hier in Essen, an einen großen zentralen Standort macht, der natürlich total einfach zu treffen ist, weil er natürlich sehr prominent in der Stadt liegt, er ist enorm groß, und sondern macht man es besser halt zentral, dezentraler, kleiner, das heißt dann viele kleine Produktionsstellen, teilweise auch unter der Erde. Man hat dann immer noch so Relikte davon, dass viele Rüstungsproduktionen und dann zum Beispiel in Stollen verlagert wurden. Kannst du dann zum Beispiel die Stollen, in denen die V2-Raketen montiert wurden, oder auch diese großen U-Boot-Bunker an der Atlantikküste, wo halt U-Boote gewartet wurden. Ja, das zeigt einfach von wie, ja, mit welchen großen Mitteln da versucht wurde, diese Rüstungsproduktion irgendwie zu schützen. Und ja, so, hier sehen wir also die Industrieanlagen nach dem Krieg. Und so sieht das Ding von oben aus. Ja, nicht so ganz. Also im Dunkeln sieht das so ähnlich aus. Das ist ein Luftaufklärungsfoto von der Royal Air Force von tagsüber und von dort, wo die dachten, dass diese Kruppstahlwerke wären. Aber das sind sie nicht, weil man sieht, das sieht irgendwie ziemlich nach Acker aus und nicht so sehr nach Fabrik. Insgesamt sieht man da irgendwie diese komischen Sachen, man sieht irgendwie ein paar Bahnlinien und so. Das sieht sehr komisch aus. Und ja, das ist auch tatsächlich sehr komisch, weil das hier ist so ein bisschen die Erklärung dazu, so ein Nachbau von der ganzen Sache. Hierzu muss ich ein bisschen ausholen. Damals im Zweiten Weltkrieg wurden Bombenangriffe auf Sicht geflogen. Man hatte also kein GPS und keine komplizierte Navigationstechnik, sondern man flog Bombenangriffe nachts und musste sich dann maximal mit einem Kompass und einer Karte orientieren. Und das Problem ist, man hat oben in der Luft natürlich keine Straßenschilder, das heißt, man fliegt da irgendwie nach Geratewohl, nach Kompass und muss sich dann irgendwie orientieren. Und in so einem Wenn man im dunklen Flugzeug sitzt und nach unten runter guckt, dann hat man höchstens Lichter, an denen man sich orientieren kann, weil man von der Landschaft sonst nicht viel sieht. Und das hat dazu geführt, dass man dann große Verdunklungsaktionen gemacht hat. Das heißt also, es wurde verboten, dass man halt Sachen beleuchtet, auch wenn es einfach gefährlich ist. Weil wenn eine Stadt, die dunkel ist, die sieht genauso aus wie ein Acker, der dunkel ist und ein Feld, das dunkel ist, und alles im Dunkeln sieht alles gleich aus von oben. Man muss sich überlegen, dass man in Kilometern Höhe dann mit dem Flugzeug drüber fliegt, naja, dann sieht man im Dunkeln halt echt wenig. Dann ist noch vielleicht noch schlechtes Wetter und ein bisschen diesig oder so, kann man komplett vergessen. Und ja, jetzt gab es halt solche Fotos von der Royal Air Force und es gab immer komische Geschichten von alten Leuten, die hier erzählt haben, von, ach ja, hier auf diesem Berg kurz vor Velbert, da sind während des Krieges merkwürdige Sachen passiert. Ja, die Bauern, die mussten nachts ihre Häuser verlassen. Wir hatten lauter Soldaten da. Man durfte nicht hingehen. Man musste nachts die Häuser verlassen, weggehen, woanders übernachten. Und morgens durfte man wieder hin. Da gab es ganz merkwürdige Geschichten. Und ja, der Anlass dafür, dass es diese Geschichten gab, ist genau dieses Ding hier. Hier sehen wir es nochmal in einem besseren Foto. Wir sehen hier also einen Acker von oben. Ein Acker, ein bisschen Wald neben dran und da liegen Bahnschienen drauf, die kreisverlegt sind. Sagt ihr dann, was ist das denn für ein komisches Ding? Ja, ein Bauernhof, Bahnschienen durch den Acker durch, was macht man da? Das ist Quatsch. Und das sieht natürlich auch sehr quatschig aus, wenn man das wirklich am Tag anschaut. Im Dunkeln sieht das gar nicht so doof aus, insbesondere wenn man das ein bisschen beleuchtet. Und das ist nämlich die ganze Geschichte dahinter. Das ist diese Krupp'sche Nachtscheinanlage, das sogenannte Scheindorf, landläufig genannt. Das ist eine Anlage, die im Dunkeln so ausschaut, als sei sie eine große Kanonenfabrik. Dazu hat man hier also Schienen hingelegt, dann fährt eine Eisenbahn drauf im Kreis und fährt im Kreis und baut Leuchtinstallationen auf und das Ganze schaut dann so aus wie ein Stahlwerk. Dazu ist es relativ einfach gebaut, deswegen ist auch heutzutage relativ wenig übrig, außer diesem einen Bunker, der in der Mitte steht. Und da saßen die Soldaten drin, haben diese ganze Showaktion gesteuert. Man sieht, das ist ein ziemlich dicker Bunker und es sind Gucklöcher drin, damit man mal rausschauen kann, weil die Aufgabe von den Soldaten da drin war, diese ganze Kirmes hier zu bespaßen. Das heißt, man hat hier eine Eisenbahn, die im Kreis fuhr, die ist autonom gefahren, also man hat irgendwie einen Stein aufs Gaspedal gelegt und dann ist die Eisenbahn im Kreis gefahren. Hinten drauf hatte man ein Feuer gemacht, damit es so ausschaut, als ob man da irgendwie glühendes Metall transportiert und in der Gegend herumfährt. Und dann gab es nebendran noch Holzinstallationen, die ausschauen wie Dächer. Man hat ja hier sehr charakteristisch bei diesen Gebäuden, sieht man diese Dächer, diese schrägen Dächer. Und da hat man also solche Dächer platt auf dem Boden gebaut und die ein bisschen beleuchtet, dass es ausschaut, als ob die halt schlecht verdunkelt wären. Und dadurch hatte man dann den Eindruck erweckt eines Stahlwerkes, das im Dunkeln so ein bisschen beleuchtet ist, weil da halt der Zug fährt mit dem glühenden Metall. Und schlecht beleuchtete Dächer dabei. Und so hat man versucht, die Illusion zu produzieren, dass dort tatsächlich das Stahlwerk sei, um die Angriffe auf diese unbesiedelte oder wenig besiedelte Gegend zu leiten, weg von der Gussstahlfabrik, die mitten in Essen steht, wo total viele Leute sind. Das Ganze. Das hat auch relativ schön funktioniert. Man sieht hier jetzt nochmal den Bunker mit an der Vorderseite so einen Eingangsbereich, damit die Tür, die ja immer so eine Schwachstelle ist, dort geschützt ist. Man sieht zwei Guckscharten. Die linke Guckscharte, die ist auf die quasi die Installation, die damals dort war. Die andere Guckscharte hier bei der Tür, die geht in Richtung Essen, damit man sich anschauen konnte, wie die Situation in dem Kruppwerk ist, weil man von diesem Berg dort tatsächlich bis nach Essen schauen kann, bis nach Essen West, wo die frühere Gussstahlfabrik war. Und da konnte man dann hinschauen, ob dann zum Beispiel die Flugzeuge erfolgreich missgeleitet wurden. Ja, das ist das, was jetzt noch übrig ist. Hier in der Mitte, hier innen drin war ursprünglich nichts. Das ist jetzt nachgebaut worden von Historikern mit möglichst originalen Sachen. Man sieht also hier Telefone, man sieht Steuerpulte, die dann zur Steuerung dieser ganzen Anlage gebraucht wurden. Denn es gab dort nicht nur einen Zug, der dort gefahren ist und verschiedene Lampen, die geleuchtet haben, sondern es gab auch jede Menge Special Effects, wie würde ich das nennen. Es gab, weil es ist natürlich schon sehr verdächtig, wenn da zum Beispiel ein Bomber drüber fliegt, Bomben abwirft und dann passiert nichts. Fallen die Bomben runter, explodieren auf dem Acker und da passiert halt genau nichts. Weil normalerweise, wenn man irgendwie Bomben abwirft, dann erwartet man da ja irgendwie einen Effekt. Und diese Effekte hat man auch dort nachgebildet. Das heißt, dort wurden nicht nur diese Dächer aufgestellt, sondern auch Schalen mit brennbaren Flüssigkeiten, damit, wenn Bomben abgeworfen werden, dann werden diese Flüssigkeiten angezündet und dann sieht es so aus, als ob da Gebäude in Brand geschossen wurden. ob da Gebäude abbrennen, dass da alles möglich explodiert, damit man da auch als Bomberpilot ein gewisses Erfolgserlebnis hat. Man will ja sein Publikum schon ein bisschen befriedigen. Und so gab es dann einiges an Technik da oben drauf und die haben sich einiges einfallen lassen. Also das klingt natürlich noch relativ einfach. So schaut es übrigens bei Nacht aus. Man sieht hier an der linken Seite, linken Seite den Bunker. An der rechten Seite sieht man so einen Nachbau von diesem Sheddach. Also man sieht diese schrägen Platten, die dort stehen, auf Ständern, so 1 Meter Höhe, dass man da so bequem stehen kann, so wie ähnlich Solarpaneele heutzutage. Und die kann man ein bisschen beleuchten, damit es ausschaut, als ob man so ein schräges Sheddach hat, das halt schlecht verdunkelt wurde, weil da vielleicht nur Decken oder Platten vorhängen und so ein bisschen durch Ritzen noch durchleuchtet. Und dadurch bekommt man den Eindruck von dieser Scheinwerfer. So sieht das Tag aus. Es ist natürlich jetzt ein Nachbau, relativ einfach gehalten. Einfach, ja, da ist auch jetzt heutzutage auch nichts mehr von übrig, einfach weil es wirklich so total simpel gebaut wurde und gehalten wurde. Es gab noch mehr Effekte, also so Bomberstacheln, das hat sich auch weiterentwickelt. Die hatten dann zum Beispiel zur Markierung von ihren Zielen bestimmte Leuchtflugkörper abgeworfen, sogenannte Tannenbäume, die so ähnlich ausschauen wie brennende Tannenbäume in verschiedenen Farben. Und diese Farbmarkierungen, hat dann das voranfliegende Flugzeug hat dann quasi so das Ziel markiert, damit die anderen wussten, wo sie hinfliegen mussten. Und das haben sich die Deutschen auch zunutze gemacht und haben dann nachgebaut solche Raketen, die halt dann solche Farbmarkierungen abschießen konnten, um dann die Bomberpiloten in die Irre zu leiten. Das heißt, selbst wenn der voranfliegende Navigator richtig navigiert hatte und die richtigen Kruppwerke identifiziert hatte, konnte man somit versuchen, alle danach kommenden Flugzeuge dort in die Irre zu führen. Und dazu, wie gesagt, der Bunker mit den verschiedenen Gucklöchern, damit konnte man in Richtung Essen gucken, welche Farbe des Stoffes heute verwendet wurde, ob heute mal grün oder rot dran war. Und da konnte man die passende Farbe starten, um hoffentlich dann die Leute in die Irre zu leiten. Passend dazu gab es auch nicht nur so eine Installation, weil natürlich ist das irgendwie sehr, sehr verwirrend, wenn man denkt von ja, hier, man bombardiert gerade die größte Kanonenfabrik des Reiches und es passiert nichts, es schießt keiner zurück. Das heißt, dort wurde auch tatsächlich Luftabwehr stationiert, damit dann auch standesgemäß zurückgeschossen wird, damit die Leute, die Bomberpiloten davon, ja gut, wenn da so viel verteidigt wird, dann muss das richtig sein. Und wenn man auch beschossen wird, dann hat man auch natürlich weniger Bock, sich da im Detail hinzuschauen, sondern wird man einfach nur schnell seine Fracht ab und haut wieder ab. Weil die normale Überlebensdauer von so einem Bomberpiloten, die war teilweise nur im Bereich von Wochen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit seinem Flugzeug abgeschossen wird und nicht mehr heile nach Hause kommt, die war relativ hoch. Und deswegen hatten die Leute da auch berechtigterweise Angst davor, getroffen zu werden. Ja, und wie ist das Ganze entdeckt worden? Naja, das war im Dunkeln war diese ganze Anlage kaum von der richtigen Anlage zu unterscheiden. Hat sich nur dadurch hervorgetan, dass sie halt besser zu erkennen war als die originale Anlage. Hatte sogar noch mehr Sachen gemacht, zum Beispiel auch den Wald an sich abgelassen, um dann tatsächlich die Navigation zu erschweren, um einfach dann so prägnante Landmarken wegzunehmen, an denen man sich als Pilot orientieren konnte. Und das ist erst dann aufgeflogen quasi, als es dann auch Aufklärungsflüge tagsüber gab, wo man dann wirklich so erkannt hatte von, ja, das hier, das ist aber sehr merkwürdig hier auf diesem Acker, weil es ja offensichtlich ein Acker ist, sieht man ja im Helm sofort. Und da sind ja komische Weichen und Bahnlinien und so. Das sieht schon etwas verdächtig aus. Da ist das Ganze erst bekannt geworden. Ja. Die ganze Anlage hatte auch die Wirkungsweise von der Anlage ist auch erst dann schlechter geworden, als man besser navigieren konnte. Also Sachen wie mobiles Radar hatte, also ein Radar, das man nicht nur eine Küste aufstellen konnte, sondern auch tatsächlich im Flugzeug mitnehmen konnte. Zu Kriegsende gab es das und damit konnte man dann auch deutlich besser navigieren, weil man halt im Dunkeln sich besser orientieren konnte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage von, wie effektiv war das Ganze? Dazu gibt es verschiedene Angaben. Insgesamt gibt es relativ wenig Informationen über diese ganze Nachtscheinanlage überhaupt. Also es ist erst durch vermehrt durch Hobbyhistoriker, die sich halt hiermit näher befasst haben und die ganze Anlage jetzt auch bespaßen und unterhalten bekannt geworden. Und ja, die Wirksamkeit von der Anlage, die ist, ja, gibt es Zahlen davon, aber die sind sehr unterschiedlich. Aber es kann angenommen werden, dass einige Bombenangriffe dann doch fehlgeschlagen sind dadurch. Und das zeigt sich auch daraus, dass die Gusstahlwerke erst relativ spät so platt bombardiert wurden, wie wir das auf dem Luftbild zu Anfang gesehen haben. Hier nochmal ein Bild von so einer Eisenbahnröhre. Man sieht also hier so eine Schmalspurbahn mit so einem kleinen Wagen hinten dran aus Metall. Da kann man natürlich super ein Feuerchen reinmachen und das anzünden und dann im Kreis fahren lassen. Und das reicht ja auch, wenn man sich das von oben anschaut. Reicht das aus, wenn man noch beschossen wird, dass man glaubt, dass das ein richtiges Stahlwerk ist. Ja, was ist davon übrig? Leider im Moment leider gar nichts mehr, außer diesen Bunker, der witzigerweise dem Sprengkommando am Ende des Krieges unterlaufen ist. Sprengkommando war da, aber und hätte diesen Bunker wie viele andere Bunker in Deutschland auch sprengen sollen. Aber der Bauer konnte glaubhaft versichert, dass er diesen Bunker unbedingt brauchte für seine Tiere. Und deswegen ist dieser Bunker so noch da. Aber alle anderen Anlagen, die sind nicht mehr da. Auch die ganze Einrichtung und so ist alles nicht mehr da. Das ist nur zu Anschauungszwecken von Original von mit Sachen aus der Zeit, die dort hätten zum Einsatz kommen können, nochmal ausgestattet worden. Alles, was damals noch von Wert war, wie zum Beispiel jede Menge Kabel, Schienen und Ähnlichem, das ist natürlich alles zu Kriegsende entfernt worden. Diese Holzinstallationen und Attrappen, die sind natürlich alle entfernt worden, kaputt gegangen in der Zwischenzeit, weil die auch einfach nicht auf Haltbarkeit ausgelegt wurden, sondern es muss ja etwas sein, was möglichst einfach zu bauen ist, möglichst billig ist. Da kannst du ja eine ziemliche Low-Budget-Anlage und ja auch tendenziell eher weggesprengt wird, als dass es halt irgendwie länger hält. Und deswegen ist davon außer diesem Bunker eigentlich gar kaum noch was übrig. Wer sich dafür aber interessiert, das kann man sich besichtigen, das Ganze kann man besichtigen, allerdings nicht normal. Das liegt auf dem Privatgrund von den Bauern. Das Ganze ist oben in der Kurve von der Autobahn nach Velbert, in der Abfahrt nach Langenberg. Und da in der Ecke liegt das, auf dem Rottberg. Man kann es sich allerdings anschauen am Tag des offenen Denkmals. Leider ist halt immer mit Corona natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Wer mehr Informationen möchte, wir haben eine sehr schöne Webseite gebaut, www.nachtscheinanlage.de, mit jede Menge Informationen dazu und auch Besichtigungsmöglichkeiten. Man kann auch den Wikipedia-Artikel dazu lesen. Dazu gibt es auch Literaturhinweise am Ende des Artikels. Der Deutschlandfunk hat ein Feature gemacht zur Nachtscheinanlage. Wo die ganze Geschichte nochmal ausführlich dargestellt wird. Und auf der Webseite der Nachtscheinanlage gibt es mittlerweile auch ein Seite mit Video- und Audiobeiträgen gesammelt. Wer noch mehr dazu haben wissen möchte, kann sich das dort anschauen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt eine interessante Geschichte zu einem ja, doch etwas obskuren Low-Budget-Hacks gesehen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Chaos Computer Club!